Herzlich willkommen beim Podcast des Digitalen MV, ein Format der Stabsstelle Digitaler Wandel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mitten im digitalen Wandel und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. In diesem Podcast teilen wir Erfolge, Herausforderungen und Lernmomente, geben Impulse und eröffnen neue Perspektiven. Im Gespräch sind wir mit Pionieren, Visionären, ErmöglicherInnen sowie ForscherInnen und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Matthias Effenberger, Digitalisierungsbotschafter des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Geschäftsführer der SIS und Vorstand der KSM. Herzlich willkommen hier beim Podcast von Digitales MV. Wir haben uns im Vorfeld auf das freundliche Du geeinigt. Da frage ich dich doch gleich, Matthias, was machst du so als Botschafter?
Ja, Marika, erstmal einen schönen guten Morgen. Ja, was macht man als Botschafter? Einmal sorgt man dafür, dass die Dinge, die wir hier im Land tun, im Bereich der Digitalisierung, mein Schwerpunkt Verwaltungsdigitalisierung, dass man die Dinge auch ein Stück weit weiter vorantreibt innerhalb des Landes und natürlich auch nach außen sichtbarer macht. Und das ist mir immer ganz wichtig und vielleicht auch an vielen Stellen, wenn man ein Stück weit über die Landesgrenze hinausschaut, auch nicht bekannt, was wir hier so auch gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen hier so auf den Weg bringen.
KSM, SIS, ein Unternehmensverbund, wenn ich es richtig verstanden habe. Was macht ihr da genau?
Die SIS als kommunale IT-Dienstleister, eine kleine Besonderheit seinerzeit mal gegründet von der Landeshauptstadt Schwerin, eben hier die IT-Bereiche der kommunalen Gesellschaften und der Verwaltung zu bündeln, dafür eine gemeinsame Entwicklung zu nehmen, zu schauen, dass wir, dass eben Verwaltung und kommunale Gesellschaften, also Stadtwerke, Wohnungsgesellschaft, eben hier einen Gleichklang in der Entwicklung haben und dass wir insbesondere die Möglichkeiten der Automatisierung und der Digitalisierung von Prozessen auch untereinander besser gestaltet bekommen. Das auf der SIS-Seite, dort ist auch der Rechenzentrumsbetrieb.
Wofür steht SIS?
Schweriner IT- und Servicegesellschaft und die KSM, Kommunalservice Mecklenburg, die erste kommunale Anstalt in Mecklenburg-Vorpommern, eine Besonderheit, die 2013 errichtet wurde, seinerzeit von Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Landeshauptstadt Schwerin als Gründungsmütter, Väter, die hier gemeinsam gesagt haben, wir gehen hier mal in eine interkommunale Zusammenarbeit, die uns ermöglicht, Dinge gemeinsam zu tun, arbeitsteilig zu tun und vor allem auch die Chance hat, neben der IT- und Digitalisierungsthemen auch zukünftig Themen wie zentrale Vergabestelle, Personalabrechnung, also solche Themen, Service-Themen zusammenzubringen, um Dinge eben auch mit Blick auf die Zukunft effektiver, wirtschaftlicher und dann letztendlich gemeinsam zu tun. Inzwischen sind 13 weitere Kommunen dazugekommen und ja, letztendlich wächst der Verbund an der Stelle und wir haben so ein Stück weit die beiden Säulen, einmal die kommunalen Gesellschaften und dann die Verwaltung und haben sehr viele, nutzen dann auch Synergien, Schnittmengen, um letztendlich insgesamt wirtschaftlicher und schneller auch voranzukommen.
Das klingt nach wirklich guten und effektiven Strukturen, gerade wenn es um den digitalen Wandel geht. Und dann greife ich das Thema von vorhin auf. Digitalisierung der Kommunen, das ist ja sicherlich ein ganz, ganz dickes Brett. Matthias, aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive oder bezogen auf die Verbünde oder auf den Verbund, den du vor dir hast, wie sieht's da aus?
Ja, ich bin ja also schon über 20 Jahre jetzt inzwischen in diesem ganzen Themenfeld unterwegs. Wir haben immer schon den Schwerpunkt gelegt, dass wir gesagt haben, wir müssen Prozesse von Anfang bis Ende denken. Wir haben sehr viel getan. Ich hatte es gerade gesagt, auch digitale Prozesse zwischen Verwaltung und kommunalen Gesellschaften zu automatisieren, zu digitalisieren. Das heißt also, dass beispielsweise eine Betriebskostenabrechnung oder alle Daten dafür von dem Stadtwerk zu Wohnungsgesellschaften einfach voll digital laufen. Also da laufen keine Rechnungen mehr oder keine Mengenermittlungen oder ähnliches, dass Grundsteuerbescheide eben voll digital aus der Verwaltung zu den Wohnungsgesellschaften laufen. Dass zum Beispiel Abwasserbescheide und solche Dinge alles voll automatisiert laufen. Aber auf der anderen Seite haben wir sehr frühzeitig begonnen, natürlich auch getrieben durch das OZG.
OZG steht wofür?
Online-Zugangsgesetz. Für viele, wenn man das manchmal in der Presse liest, oh, OZG gescheitert und so weiter, kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle so sehen. Aber ich sage sehr deutlich, dass wir damit, was die Digitalisierung der Verwaltung, was das angeht, haben wir doch einen riesigen Schub gemacht. Und da haben wir uns ganz massiv auch reingekniet, dass wir uns Prozesse in den Verwaltungen angeschaut haben und haben sie voll digital von der Antragstellung bis hin zur Bearbeitung und dann eben bis zur Bescheiderstellung voll digital umgesetzt haben.
Wenn du sagst, wir haben einen Schub gemacht, was ist im Vergleich zu, in zu welchem Jahr kann man das sagen, in den letzten 3 Jahren, 5 Jahren? Es ist ein Prozess, der sich tatsächlich über 20 Jahre, wo du dabei bist, sich hingezogen hat. Wie muss man das verstehen?
Wir haben schon sehr frühzeitig begonnen, auch mit eigenen Bordmitteln versucht, Dinge online auch abzuwickeln. Also das heißt also Online-Service angeboten, die das ermöglichen, eben bestimmte Dienstleistungen zu beantragen.
Kannst du dich an die ersten Schritte erinnern? Was war das zum Beispiel?
Da haben wir noch eine Lösung gehabt, die ist dann Schwerin Connect, also ein Serviceportal, wo wir zum Beispiel eine Hundeanmeldung online abgewickelt haben. Und wir haben dann auch zum Beispiel, weiß ich, eine Urkundenbestellung und so weiter. Schon sehr, sehr frühzeitig haben wir sowas gemacht.
Ne? Kannst du dich an das Jahr erinnern?
Das war circa 2012, 13.
Ich kann mich auch daran erinnern, ich bin ja Rostockerin, seit 2007 in Schwerin und war erstaunt, wie sich ja doch vieles digital abbilden lässt und auch mittlerweile geschehen ist. Aber ich freue mich natürlich, wenn wir bei dir bleiben, diesen Schub, um das mal so wahrzunehmen, was das eigentlich bedeutet von der Online-Beantragung für die Hundesteuer. Wo stehen wir jetzt?
Da sind wir schon, also 2020 war, glaube ich, ein großes Thema. Da haben wir, also im Verbund machen wir das im KSM-Verbund immer so, dass eine Verwaltung immer ein Stück weit in einem Themenfeld vorangeht. Dann auch da die Federführung hat mit uns zusammen. Da haben wir beispielsweise in der Landeshauptstadt das digitale Bauamt umgesetzt. Dass es also heute so ist, dass hier eben der gesamte von Antragsprozess bis letztendlich Bearbeitungsprozess, Beteiligungsprozess bis zur Baugenehmigung medienbaufrei voll digital abläuft. Das heißt also, so eine Baubesprechung von vielen Beteiligten findet dort, also hier im Bauamt, letztendlich am Smartboard statt. Na, jeder hat hier bringt seinen Laptop, sein Notebook mit und letztendlich alle schauen auf das Smartboard und treffen dort gemeinsam Entscheidungen. Die Beteiligung von Dritten letztendlich wird auch voll digital abgewickelt. Wenn dann noch was per Papier reinkommt, dann wird das im Scan-Druck-Konvertierzentrum bei uns, bei der KSM, SES gescannt und dann den Fachdiensten digital zur Verfügung gestellt. Also da haben wir auch eine starke Bündelung vorgenommen. Also wir haben sehr stark eben uns auch auf die Prozesse konzentriert und haben gesagt, okay, einer für alle, wir gucken, dass wir gemeinsam die Dinge, die Strukturen nutzen können und so aufbauen, dass sie von allen nachgenutzt werden. Und hier war es Bezug nehmend auf das digitale Bauamt, letztendlich die Landeshauptstadt, die da vorangegangen ist. Und der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat dann natürlich auch nachgezogen.
Das digitale Bauamt hat ja dann mindestens 2 Säulen. Einmal die internen Mitarbeiter und dann wie der Bürger oder die Bürgerin das wahrnimmt. Das digitale Bauamt kommt jetzt, ihr seid losgezogen. Jetzt setzen wir das um. Wie sieht's aus? Wie war aber tatsächlich der Prozess? War bestimmt nicht einfach, oder?
Ja, der Prozess, also innerhalb des Projektes dann zu sagen, wie will ich meine Abläufe auch neu denken? Also ich glaube, das ist so die größte Illusion, die wir auch dem einen oder anderen dann auch nehmen müssen, dass wir sagen, okay, es bleibt so, wie es jetzt ist und wir gucken nur, wie wir es digital abbilden. Wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, ist das so richtig, wie wir es jetzt tun? Wie sollte es sein? Den Blickwinkel immer auf aus Sicht des Antragstellers, der Bürgerinnen und Bürger zu nehmen, zu sagen, wie empfindet er das? Ist das so klug, wie wir das tun? Dann auch immer die Mitarbeitenden dann ein Stück weit auch immer mitzunehmen, zu schauen, wie läuft das in der Bearbeitung? Ist das praktikabel? Wo müssen wir auch nochmal nachsteuern? Was muss einfacher werden? Ja, das ist also schon ein mühsamer, wenn man das mal so sagen darf, aber ein schon etwas längerer Prozess, dass man das richtig gut zum Laufen hat.
Also mit Blick auf die Interviews und die Gäste, die ich hier schon mal im Podcast von Digitales MV hatte. Am Ende ist es ja auch ein großer Veränderungsprozess, sich in die Nutzerperspektive reinzudenken, das ja hochkant zu stellen, was man bislang gemacht hat. Habt ihr das alleine mit euren MitarbeiterInnen durchgeführt? Hattet ihr externe Hilfe zum Thema Change, Change-Kultur? Wie seid ihr damit umgegangen?
Wir sind so aufgestellt, dass wir so Kompetenzteams haben, die sich eben um bestimmte Themenfelder kümmern, also nur eine Spezialisierung haben. Was immer für uns selbstverständlich ist, ist natürlich, dass die Verwaltung und die Fachspezialisten immer da mit dabei sind. Also dass sie, davon lebt es am Ende auch diesen Input als solches. Und wir haben dann, weil wir ja auch immer den Schnitt zu Fachverfahrensherstellern, das ist ja im kommunalen Umfeld doch sehr breit aufgestellt. Also wenn man bedenkt, dass 80% aller Leistungen, die ein Bürgerin, ein Bürger oder ein Unternehmen von der Verwaltung möchte, dann kommt ja mal zur Kommune. Also letztendlich, das ist alles, ich sag mal, von der Wiege bis zur Barre müssen wir alles abbilden. Und hier ist es eben so, dass wir auch mit dem Fachverfahrenshersteller, dass der in der Lage sein muss, eben auch auf solche Anforderungen zu reagieren. Und wir haben uns auch
Fachverfahrenshersteller,
das ist die Fachlichkeit, also wo eben ein Bauantrag, also alle Angaben des Bauantrages letztendlich erfasst werden, wo letztendlich eine Schnittstelle zum Geoinformationssystem, wo es da gibt und wo dann eben so Prozesse angestoßen werden, wie eben Beteiligung, dass eben sagt, okay, wenn ich jetzt eine Bahnquerung habe, muss ich die Bundesbahn mit einbeziehen in diesen Genehmigungsprozess oder die Denkmalpflege und so weiter, die eben auch eine Stellungnahme abgeben müssen zu bestimmten Baumaßnahmen. Und diese Prozesse sind ebenfalls auch digital abgebildet.
Das klingt für mich sehr strukturiert. Also man ist eigentlich klar, was man da will. Man kennt das Produkt oder die Dienstleistung, die man liefern muss, wer beteiligt ist. Jetzt stelle ich mir die Frage, habt ihr wirklich viel verändern müssen oder ist es tatsächlich doch größtenteils eine Umsetzung von Prozessen, die es schon gibt?
Man denkt viele Dinge auch neu und anders, weil man die Karte, die Bauzeichnung gar nicht mehr körperlich ja vor sich hat, sondern am Bildschirm hat. Muss dann bestimmte Angaben, Anmerkungen und so weiter dann digital dort einzeichnen. Das ist schon eine Veränderung, auch vom Doing. Ne? Man nimmt sonst die Akte raus und
klar,
der eine oder andere
auf.
sieht das ja manchmal im Bauamt, da gibt es ja ein Bauvorhaben, manche haben ja, weiß ich, 10, 20, 30 Aktenordner, also die großen. Ne? Und das dann jetzt digital zu machen, sich da auch zurechtzufinden, wie mache ich meine Dokumentenablage, wie funktioniert das, wie komme ich am besten damit klar? Das ist schon auch eine Veränderung, auch für die jeden Tag damit arbeiten sollen. Und das bedarf dann schon auch nochmal einer Veränderung in den Abläufen, dann auch nochmal nachjustieren und sagen, nee, damit, also habe ich mir zwar gedacht, aber ich komme damit überhaupt nicht klar. Also müssen wir nochmal grundlegend ändern.
Kann man das denn, wenn jetzt mit Blick auf die Kommune oder auf die Kommunen, die bei dir im Verbund sind, kann man das auf einer Skala von 0 bis 10, wie digital sind die Kommunen? Was würdest du da sagen?
Ich denke mal, wir sind so bei 6, 7.
Bei 6, 7.
Schon, ja.
Bis zur, die 10 ist wahrscheinlich auch, ja, verändert sich ja, je weiter man kommt.
Ja,
also es ist
genau.
Eine schwierige Frage, mir völlig klar. Aber kann man sagen, so im nächsten Jahr, wie kann man sich das vorstellen? Sind wir dann bei 8, bei 9? Einfach ein Gefühl zu kriegen, wie schlimm ist denn eigentlich die Lage? Weil tatsächlich ist es ja immer, also die Bedarfe steigen ja auch. Ne? Man nimmt, man sieht, andere Kommunen machen dies und jenes. Und das wünscht man sich natürlich von seiner eigenen Kommune vor Ort ja auch. Wie schnell geht das? Wie muss man sich das vorstellen? Haben wir schon ganz viel gelernt? Umso schneller geht's? Oder wie geht der Schub weiter?
Na, ich glaube, man kann erstmal sagen, dass wir schon, ich habe mal einfach mal nachgeguckt, wir haben jetzt zum Beispiel in der Landeshauptstadt 586 Online-Leistungen, die eben den Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen zur Verfügung gestellt wird.
Wie viel Prozent sind das so ungefähr von den Leistungen, die generell?
Ja, ich sag mal, das, was man online macht, ist das schon in dem Bereich irgendwie so 60% oder so.
Okay,
ne?
Das ist
schon
viel.
Eine Menge, ne?
Ja.
Und im Landkreis sind wir dann irgendwie so 228 Leistungen. Und ich glaube, da sind wir, wenn wir mal so ein Stück weit schauen, die auch ziemlich weit voran. Also wenn man das jetzt auch mal im Vergleich, da gibt's ja so ein Chatbot der Online-Leistungen, wo man mal schauen kann, wo man so steht. Und da sind wir letztendlich, also kann man auch ein bisschen mit Stolz sagen, auch in Mecklenburg-Vorpommern doch an der führenden Stelle. Das heißt also, okay, wir machen da nicht alles falsch. Und wenn man dann das Land mal betrachtet, ist ja auch immer ganz wichtig für mich auch als Digitalisierungsbotschafter mit dem Schwerpunkt eben auch Verwaltungsdigitalisierung und so weiter, sind wir mit 1092 Verwaltungsleistungen, die eben so flächendeckend angeboten werden, auch gar nicht so schlecht, im guten Mittelfeld. Gleich auf mit Schleswig-Holstein, Berlin. Das ist, denke ich, auch ein gutes Signal. Ein Stück weit hinter Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern.
Aber wir sind nicht auf dem letzten Platz.
Platz. Und nach uns kommt dann noch Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen. Also ich glaube, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also wir haben eine gute Position. Das gilt es natürlich zu halten und weiter auszubauen. Also das ist der Anspruch oder zumindest das ist so das, was ich so an Erwartung habe, dass wir da jetzt erschaffen, da voranzukommen.
Meter machen.
Und Meter machen.
Ja.
Und sagen, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorne rücken.
Ihr seid mit dem hohen Engagement unterwegs. Wie sieht das oder die kommunale dann die Zusammenarbeit aus? Du sprichst es an, landesweit, da gibt es sicherlich viele Synergien. Wer ist euer Pendant im Land? Erste Frage. Ihr seid jetzt hier Schwerin, Landkreis Ludwigslust-Parchim unterwegs. In anderen Landkreisen, wer ist da vergleichbar?
Also wenn wir mal so die Verbünde sehen, gibt es ja in der Neubrandenburg letztendlich die IKT Ost als Anstalt des öffentlichen Rechts, irgendwie 2019 errichtet. Das ist ein Partner natürlich an der Stelle, mit dem wir uns auch in Projekten jetzt zunehmend sehr stark abstimmen. Ein bisschen historisch im Bereich der Schuldigitalisierung haben wir sehr eng auch miteinander gearbeitet. Dann der Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern, eben so ein Stück weit die als Bindeglied der Kommunen im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, da rücken wir auch näher zusammen und müssen eben, um jetzt Meter zu machen, um weiter im Ausdruck zu bleiben, haben wir schon auch alle miteinander erkannt, dass wir hier auch in der Arbeitsweise einiges verändern müssen und um da schneller auch voranzukommen.
Ihr seid, wenn ich richtig zugehört habe, auch für Schulen verantwortlich, für die Digitalisierung der Schulen.
Genau. Wir haben für viele unserer Träger, also bei der KSM, eben das Thema Schuldigitalisierung. Wir haben durch den Digitalpakt 1 ging es ja darum, die Infrastruktur in die Schulen zu bringen, technische Ausstattung in der Corona-Pandemie, dann eben Tablets in die Schulen zu bringen. Und da haben wir mit einem ganzheitlichen Konzept, welches wir entwickelt haben, eben dafür gesorgt, dass wir auch die Schulen immer aus dem Blick der Lehrerinnen und Lehrer und der Schülerinnen und Schüler so zu organisieren, dass sie eben möglichst eine gleiche, erweiterbare, flexible Infrastruktur bekommen und dann eben entsprechend ausgestattet werden. Und wir haben im Verbund über 70 Schulen, die wir ausgestattet haben, die wir betreuen, mit einer einheitlichen Strategie als solches, wo eben es jetzt möglich ist, dass man eben von der Grundschule bis zum Gymnasium, egal welche Schule man besucht oder auch wechselt, immer seine Identitäten mitnimmt, seine Dinge, die man gemacht hat, mal in der Grundschule auch noch im Gymnasium sehen kann. Also das ist so ein Stück weit ein Teil der Strategie letztendlich, die wir hier umgesetzt haben.
Wir waren bei der Verwaltungsdigitalisierung ungefähr bei 60-70%, was wir schon geschafft haben bei den Schulen. Wie sieht es da aus?
Also von der Ausstattung haben wir jetzt mit Abschluss Digitalpakt, ich sag mal, 95% der Schulen haben eine gute Infrastruktur. Einige Dinge oder einige Schulträger haben natürlich die Gelegenheit genutzt, wenn sie jetzt ertüchtigen, Netzinfrastruktur in die Schulen bringen. Also wenn man mal so ein bisschen salopp sagt, manche Schulklassenräume hatten außer ein Beamer, eine Steckdose dazu, vielleicht noch eine Steckdose für einen Staubsauger. Also da ist natürlich ganz, ganz viel auch in die Infrastruktur gegangen. Also es war für die kommunale Seite eine riesen Aufgabe, natürlich unterstützt durch die Digitalpaktmittel, aber eine riesige Aufgabe, eben die Schulen netztechnisch zu ertüchtigen. Dann kommt eben mit dazu der Breitbandausbau, der natürlich auch geholfen hat, dass wir eben alle Schulen mit einem Glasfaseranschluss, breitbandiger Anbindung letztendlich versorgt haben. Und da sind wir sehr, sehr weit vorangekommen und haben also einen guten Stand. Einige Schulen werden halt aktuell noch ertüchtigt und da haben wir noch so einige, die dann da eben noch ein bisschen nachlaufen. Ne?
Was sind die größten Stolpersteine auf beide Bereiche schauend für den Bereich Digitalisierung der Schulen, Digitalisierung der Kommunen?
Das größte Thema ist, dass es gelingen muss, mehr zusammenzuarbeiten, auch fachlich zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir haben im Land einen guten Austausch, auch gebündelt durch Städte- und Gemeindetag, Zweckverband elektronische Verwaltung, die federführend letztendlich hier auch unterwegs sind. Landkreistag, also wir haben einen guten Austausch zwischen den IT-Leuten, Digitalisierungsverantwortlichen, kommunalen Aufgabenträgern, IT-Dienstleistern. Was uns schwer gelingt, ist die echte Zusammenarbeit in der Umsetzung. Also, dass man wirklich sagt, okay, wir nehmen uns jetzt ein Thema vor und wir setzen das gemeinsam auch um. Das ist sehr schwer. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Dann auch ein Stück weit das Vertrauen zu haben, sagen, okay, es gibt einen, der kümmert sich um diese Themen oder besondere Themen. Wir haben jetzt, ich wünsche mir so ein Stück weit, oder wir haben das jetzt ein Stück weit, gibt es jetzt eine kommunale Strategie, die ist im Laufe des vergangenen Jahres erarbeitet worden, ist jetzt.
Kommunale Strategie wofür?
Der Zusammenarbeit in der Digitalisierung der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern, so als ein Grobkonzept, wo wir begonnen haben mit Landräten, Oberbürgermeistern und Digitalisierungsverantwortlichen mit einem Workshop. Frau Ulbricht als Staatssekretärin war mit dabei, zu sagen, was sind jetzt so, wie müssen wir uns aufstellen, wenn wir zukünftig die Herausforderung in der Digitalisierung auch besser in Mecklenburg-Vorpommern bewältigen wollen. Wir haben seit Jahren ja einen Lenkungsausschuss, kooperatives E-Government. Da ging es um meistens Themen der Verwaltungsdigitalisierung, ein Stück weit ergänzt jetzt durch Schuldigitalisierung. Aber letztendlich die Themen, um sie letztendlich zu einer Entscheidung zu führen, müssen besser vorbereitet werden. Wir müssen Fachteams haben, die laufend zu bestimmten Themenfeldern arbeiten, definiert sind, um letztendlich diesen Veränderungsprozess, den es ja braucht, beispielsweise, wir hatten das Thema Bauamt, also in dem Baurecht auf Veränderung und so weiter, dass man dauerhaft ein Team hat und sagt, du bist dafür verantwortlich, dass alles, was in diesem Themenfeld sich verändert, auch und die daraus ergebenden Maßnahmen, dass die definiert werden, dass wir dort Lösungen schaffen und sie dann auch gemeinsam in die Umsetzung bringen. Und das ist eben, wie ich schon gesagt habe, vom Wiege bis zur Bahre ein breites Feld. Und dass wir gesagt haben, okay, da müssen wir besser werden. Das muss gelingen, dass wir dort Teams aufbauen, die fachlich Dinge vorbereiten und dann in dem Lenkungsausschuss auch tatsächlich zur Entscheidung bringen und gemeinsam dann zur Entscheidung und möglichst in gemeinsame Lösungen münden.
Matthias, wie optimistisch bist du, dass das klappt?
Da ich aktiv damit mitgearbeitet habe, bin ich natürlich sehr optimistisch, dass es klappt. Wir haben, und dahingehend auch optimistisch, wir haben gerade die mit dem Zweckverband Elektronische Verwaltung und der IKT Ost haben wir uns aufbauend schon auf diese Strategie, die wir jetzt ja auch letztendlich auch verabschiedet wurde durch den Landkreistag Städte-Gemeindetag, haben wir eine Strategie entwickelt für, das nennt sich Voice-Strategie für MV. Das ist
Voice-Strategie,
Voice-Strategie für MV. Voice ist also im Prinzip eine Produktfamilie von kommunalen Anwendungen. Das geht dann darum, dass sie eben unternehmenszentrierte Plattform, die eben verschiedenste Module vom Meldewesen über Gewerbeanmeldung bis hin zu Anwohnerparken, Führerscheinwesen und Kfz und so weiter beinhaltet. Und diese Plattform ermöglicht es eben, dass wir hier eine Verbindung schaffen zwischen gemeindlichen und kreislichen Leistungen. Wir haben ja, um das so ein bisschen zu erklären, wir sind da im Landkreis Ludwigslust-Parchim und in der Landeshauptstadt, ja, haben wir diesen Konzeptansatz mit den Trägern umsetzen dürfen. Das heißt also, dass ich heute eben auch in Beutzenburg-Zahrentin unabhängig von der Zuständigkeit eben auch meine Führerscheinangelegenheit machen kann, meinen Kfz zulassen kann. Und das ist in vielen anderen Landkreisen bisher noch nicht der Fall. Also, dass ich eben so eine Verzahnung habe. Und ich glaube, dieser Ansatz, noch stärker bürgerzentriert, unternehmerzentriert zu agieren, ist, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein, wenn das gelingt in Mecklenburg-Vorpommern, diesen Ansatz zu auch landesweit umzusetzen, zu sagen, okay, wir haben eben eine Plattform, wo alle eben vom Meldewesen bis hin zu Führerschein, Kfz und so weiter, wo wir alles drauf bringen. Und praktisch sieht es eben so aus, dass wir, wenn man, ich sag mal, noch das Bürgerbüro nutzt, von der Terminvereinbarung eben sagt, okay, ich bin umgezogen, mache eine Adressänderung und alles an einer Stelle wird sofort von Ausweis, über Reisepass, über Führerschein bis hin zum Kfz, bis hin zum Anwohnerparken einmal gleich durchgeändert, ohne dass man jetzt nochmal extra zur Führerscheinstelle muss und so weiter, das an einer Stelle auch vor Ort in einer Gemeinde machen kann oder in einem Amt machen kann. Das ist, denke ich, das ist das Ziel. Und ich glaube, das würde in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern uns richtig voranbringen. Und das wäre beispielhaft für die ganze Bundesrepublik.
Das klingt, glaube ich, ganz motivierend für die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen aufgrund der Voice-Strategie. Was dürfen die kleineren und kleinsten Unternehmen erwarten von der Plattform? Was sind das zum Beispiel da für Leistungen?
Na, vor allem sind es ja so Themen wie Zulassung, Gewerbeanmeldung. Also wir haben ja ein Stück weit, ist es zwar das, was ich, die Plattform hat ja bedient, also drei Kanäle letztendlich. Also ich sage mal so, das ist so die Multikanalstrategie, die wir eben auch für die Kommunen umsetzen. Einmal den persönlichen Ansprechpartner in dem Bürgerbüro, das Bürgerbüro, wie gesagt, Bündelung von gemeindlichen und kreislichen Leistungen, unabhängig von Zuständigkeiten. Dann eben auch online. Also genau diese gleichen dieses Leistungsspektrum habe ich auch online. Und ich habe es im dritten Kanal über die 115 im Telefonservice, dass ich eben dann sage, okay, bestimmte Dinge kann ich dann oder mir dort auch Unterstützung holen. Also letztendlich per Telefon auch.
Matthias, wann ist es fertig?
Ja, wir werben. Also ein schöner Baustein ist, dass wir schon ein Stück weit begonnen haben, ein einheitliches Führerscheinwesen also in diese Voice-Plattform zu bringen. Da sind wir in der Projektumsetzung. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir die ersten Dinge bis Anfang des kommenden Jahres fertig haben. Also das heißt, dass wir zumindest schon auf der Plattform einige Führerscheinstellen umgesetzt haben. Wir werben dafür, dass wir auch bei aller kommunalen Selbstverwaltung, dass man sich dazu entscheidet, das mitzumachen. Also es ist natürlich
eine freiwillige
Geschichte.
Ah, es klappt.
Was einmalig und wirklich gut ist, dass das Land die Einführung Führerschein, zentrales Führerscheinwesen, also Volksführerschein für MV, auch finanziell unterstützt diese Projektleistung. Das ist so sozusagen der Anstoß gewesen, größer zu denken und sagen, naja, Führerschein ist nur ein Modul. Wir müssen gucken, dass wir das alles gemeinsam zusammen dann kriegen, also mit weiteren Dingen. Und so richtig kommt dann die Plattform oder dann auch das Ergebnis nur zum Tragen, wenn dann möglichst alles zusammen dort läuft. Und natürlich, was das Besondere ist, eben, dass wir damit auch den Einstieg finden, auch Fachteam zu bilden für diese einzelnen Themen, ob es jetzt Meldewesen, Gewerbe, dass wir dort eben gemeinsam in der kommunalen Familie eben sagen, okay, wenn da gibt's eben einen Spezialisten im Gewerbe, meinetwegen in Greifswald und einen in Rostock und einen in Schwerin und die beiden oder die drei bilden das Team, welches sich verantwortlich fühlt für diese Gewerbeanmeldung und für dieses Gewerbeverfahren und alles, was sich dort an Veränderungen auch gesetzlich prozessual und so weiter ergibt, das managen die und tragen das dann in die Gemeinschaft und letztendlich in alle Gewerbeämter hinein mit einem laufenden Informationssystem. Das ist so meine Strategie oder meine Vision dafür dahin.
Zusammenarbeiten, Spezialistenteams bilden, die sich aufteilen, die arbeitsteilig denken und vorantreiben. Noch ein weiterer Erfolgsfaktor, wovon das Projekt abhängen wird?
Wo wir alle ein Stück weit kranken, ist natürlich die Schwierigkeit der Authentifizierung. Also wenn wir sehen und ich glaube,
Stichwort Bundes-ID?
Bundes-ID. Hm? Wir sind ja mehrere Schlenker gegangen. In unseren Anfängen haben wir ja eine eigene ID entwickelt auf Basis des Meldewesens oder des Melderegisters in Schwerin. Dann dieses MV-Nutzerkonto und jetzt zur Bund-ID. Dann den elektronischen Personalausweis. Und wenn wir dann sehen, wie schwierig das auch für Bürgerinnen und Bürger ist, das zu verstehen, was dort passiert und was sie machen müssen, das ist, glaube ich, die größte auch Herausforderung. Wir hatten uns das jetzt ja gerade in Ahaus angeschaut, genau, wie das auch einfacher gehen kann. Ja, also es muss irgendwie einfacher werden.
Da war das kurz für die Zuhörerinnen und ZuschauerInnen, wenn ich mich richtig dran erinnere, war ja ein Sprung in der Nutzung der Identifikation durch die Beantragung von Unterstützungsleistungen für den Wohnungsbereich von Studenten. So, und
genau,
dadurch gab es nochmal einen Riesensprung. Wie kann das hier gelingen? Vergleichbare Fälle zu schaffen, Motivationsfaktoren zu schaffen, um...
Wir müssen, glaube ich, auch gemeinsam mehr tun, auch dafür zu werben, was wir schon haben. Also ich hatte ja gesagt, was wir an Leistungen auch anbieten. Das ist, glaube ich, da klappern wir einfach zu wenig. Also die Bürgerinnen und Bürger wissen manchmal gar nicht, was alles schon geht.
Also Zuhörerinnen und Zuschauer BürgerInnen sollen jetzt sich die Bundes-ID beantragen.
Genau, genau. Also sie sollen jetzt
mal. Guck in die Kamera, du musst in die Kamera gucken.
Und schauen, was schon geht und ja, und das einfach versuchen zu nutzen. Also damit auch routinierter zu werden. Ne? Ja, also das ist so der eine Aspekt. Und ich glaube, wir müssen auf der anderen Seite auch gucken, rechtlich einige Dinge auch verbessern. Wir haben jetzt gerade ein Beispiel gehabt, alle haben irgendwie damit mehr oder weniger zu tun, also den Führerschein auszutauschen. Also wir haben einen Online-Antrag, wo man das machen kann, der ist fertig, also so, dass man das online beantragen kann, der kommt dann, wird zurück, also kriegt man den neuen Führerschein nach Hause geschickt, alles kein Problem. Eine kleine Hürde haben wir rechtlich. Die Führerscheinverordnung sagt, der alte Führerschein muss entwertet werden. Mhm. Deswegen muss man irgendwie einen Bürgerkontakt herstellen und sagt, ja, gut, also ich denke, der mündige Bürger wird sehen, wenn der Führerschein abgelaufen ist, ist er abgelaufen. Aber dort extra diese Entwertung in der Verordnung zu haben, ist natürlich wenig digital tauglich. Also schade eigentlich. Ne? Also das sind so die Dinge, wo ich mir wünsche, dass wir auch bei Gesetzgebung, bei Verordnungen und so weiter, dass wir immer digital first. Also gucken, geht das eigentlich, ne? Kann wir das damit digital abwickeln?
An der Stelle kann ich vielleicht kurz noch mal eine Lanze brechen für die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung oder Kommunalverwaltung. Waren alle sehr, sehr geduldig. Die Schlangen waren lang zum Thema Führerscheinwechsel und aber sie haben das ganz, ganz toll gemacht, aber hätten sich mit Sicherheit noch eine Erleichterung gewünscht.
Die Akzeptanz wäre schon, wenn man sagt, okay, ist für mich hier kein Problem, ich mache das online, kommt nach Hause. Also gibt natürlich dann auch so einen Push, ne, wenn man eben Leistungen hat, in großer Anzahl dann auch nachgefragt werden.
Ich glaube, Matthias, jeder, der ein bisschen sich damit beschäftigt oder selber involviert ist, weiß, das ist tatsächlich sehr komplex, ganzheitlich zu denken, gerade durch die verschiedenen Ebenen, Bund, Land, Kommunen, wie lang auch die Prozesse sind, wie viele Beteiligte dabei sind. Matthias, was treibt dich jeden Morgen aus dem Bett und sagst, so, ich schieb das jetzt voran, damit das alles, damit meine Vision Wirklichkeit wird. Was treibt dich persönlich voran?
Ich habe total viel Spaß daran, mit Menschen Dinge zu verändern, Dinge aufzubauen. Heute SES KSMS ist letztendlich von mir von Anfang an aufgebaut worden.
Also deine Babys quasi.
Meine Babys, wenn man das so sagen kann, ja. Und das macht mir total Spaß. Auch die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten. Also natürlich brauchen wir die Akzeptanz und die Unterstützung auch unserer Träger oder der kommunalen Gesellschaften als solches, ne? Dass wir da gemeinsam diese Idee, die wir dann da auch entwickeln, dann auch getragen wird und dass wir auch den Ansatz haben und auch die Chance bekommen, manchmal auch Wege zu gehen, wo einer sagt, naja, wir wissen noch nicht, ob das 100% klappt. Aber wenn wir 80% haben, ist das auch okay. Ich glaube, das müssen wir einfach in Deutschland auch ein Stück weit lernen, zu sagen, 80-20 ist auch gut. Mhm. Es muss auch sein, eine Fehlerkultur zu haben, zu sagen, es kann auch mal was schief gehen.
Da tun wir uns echt schwer, wie sagen das immer, ne?
Ja, aber das ist wirklich, aber also geht immer allen so leicht über den Mund. Naja, kann ja mal sagen, aber wer denn, es ist irgendwie was oder.
Hast du ein Vorzeigebeispiel bei dir im Unternehmen, wenn Fehler bei dir passieren im Unternehmen oder in dem Verbund? Was macht ihr da? Wie gehst du damit um?
Wir gehen erstmal, setzen uns zusammen und sagen, was machen wir nächstes Mal besser? Oder an welche, also versuchen das schon noch dann auch aufzuarbeiten. Also das ist ganz wichtig. Also ansonsten sage ich immer, nein, wichtig ist, dass wir offen und auch in der Fehlerkultur offen und ehrlich damit umgehen und auch frühzeitig erkennen, wenn irgendwo was aus dem Ruder läuft, dass man dann sich nicht wegduckt, sondern dann einfach sagt, okay, hier läuft was nicht so ganz ordentlich oder wir müssen da nochmal nachjustieren.
Deine drei wichtigsten Meilensteine in deinem Karriereweg, in deinem beruflichen Weg, was waren die?
Natürlich meine beiden Babys, natürlich, dass es mir gelungen ist, dass wir aus dem Stand von dezentralen Strukturen die Grundstruktur geschafft haben, SES aufzubauen, auch die Beziehung zu den Kunden so vertrauensvoll zu haben. Ich sage immer, wir werden betrachtet wie die ausgelagerte interne IT-Abteilung, wenn man das so sagt. Also wir sind ganz eng eben dran, auch in technologischen, strategischen Entwicklungen von Stadtwerke, Wohnungsgesellschaften etc. Bei der KSM eben durch die Aufgabenübertragung ist das ein, ja, schon ein hohes Gut, muss man sagen, dass man eben sagt, diesen Weg zu gehen, sagt, wir geben viele Themen raus in die KSM, auch in die Verantwortung. Also weil man da ist man ja in einer anderen Rolle, dass man eben sagt, man ist als Aufgabenträger, hat die Aufgaben eben verschiedenste Themen, IT-Betrieb, Digitalisierung, Personalabrechnung, zentrale Vergabestelle, Breitbandausbau, also so, das bündeln wir alles für die Träger bei der KSM, sowas machen zu dürfen. Ich denke, das ist auch so ein Zukunftsmodell, bin da fest von überzeugt, dass man zukünftig eben bestimmte Aufgaben, Verwaltung, auch gerade kleinere oder größere, aber nicht mehr selber machen können wollen, weil man eben auch die Spezialisten gar nicht hat. Dass man sagt, okay, man hat so ein Kompetenzzentrum, eben die bündelt man bestimmte Aufgaben, Sachbearbeitungsthemen und sorgt eher vor Ort dafür, dass eben der Bürgerservice da ist, dass der Ansprechpartner da ist und so weiter. Also ich beobachte, ich habe jetzt gerade am Mittwoch in Berlin mit dem Staatssekretär für Digitalisierung aus Sachsen-Anhalt gesprochen, die eben solche Prüfaufträge haben, wie kann man eben Service Center schaffen, die eben bestimmte Backoffice-Tätigkeiten für Kommunen übernehmen zentral. Also das ist so die Entwicklung, also das, was wir schon vor Jahren ein Stück weit angefangen haben bei der KSM, zeigt sich, dass andere ähnliche Überlegungen haben, auf Wege zu gehen. Bestärkt mich so ein bisschen in der Strategie, die wir halt so gehen. Und das treibt mich an, ne?
Ja, absolut, weil ich denke, die Kommunen haben die immer die digitalen Kompetenzen, schaffen es in der Geschwindigkeit, das auch entsprechendes Fachpersonal zu haben, das ist sicherlich auch ein Stolperstein.
Das ist schon ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Also ich glaube, das wird auch zukünftig der begrenzende Faktor sein. Also geeignetes Personal zu finden und dann eben auch Spezialisten zu finden. Das ist, glaube ich, könnte eher gelingen in so Service Center, die eben sich auf bestimmte Themenfelder spezialisieren. Und deswegen sorgen wir auch immer dafür, dass eben SES KSM dann auch nach außen präsent als Arbeitgeber. Wir bilden ganz massiv aus, ne? Also eigenen Nachwuchs suchen wir dann eben auch, bauen wir uns dann selber auf, ne, mit Auszubildenden, dualen Studenten und so weiter. Das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt. Und das, was mir ganz besonders wichtig ist, ist eben, dass wir dadurch auch schaffen, hier also Kompetenzen im Land zu halten. Also kommunale Kompetenz im Land zu halten, das ist doch ein ganz entscheidender Faktor, dass wir hier arbeitsqualifizierte Arbeitsplätze haben und nicht eben wie Leistungen irgendwo von Dienstleistern, die irgendwo nicht mit Sicherheit nicht in Mecklenburg-Vorpommern sitzen und dann auch nicht in Mecklenburg-Vorpommern einkaufen und so weiter, dass die hier Dinge tun und mit Steuergeld eben hier dann auch bezahlt werden. Und das ist, glaube ich, ist für mich ein ganz entscheidender Punkt.
Absolut, wir reden ja ganz viel über Resilienz und ich glaube, das ist eine wichtige Säule, über kommunale Kompetenzen zu verfügen, die das beherrschen. Nichtsdestotrotz eine gute Zusammenarbeit zu haben, spezialisiert zu sein in den Dingen, nur so kann es ja gut funktionieren. Ich glaube auch als Flächenland mit den kurzen Wegen wird uns immer wieder nachgesagt, dass das eine gute Voraussetzung sind, um das auch zu erreichen. Also ich sehe das ganz positiv. Jetzt die Frage an dich, du bist ja auch gebürtiger Mecklenburg-Vorpommeraner. Du kommst woher?
Aus Zarrentin am Schalsee.
Du bist und bleibst hoffentlich Mecklenburg-Vorpommeraner. Mecklenburg-Vorpommern, ein Zukunftsland für dich? Und wenn ja, warum?
Also eindeutig ja, mit drei Ausrufezeichen. Wir tun uns manchmal ja schwer, so ein bisschen auch zusammenzukommen, so ein bisschen Distanz und so weiter. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn da der Draht steht, dann läuft das auch. Also was wir manchmal uns so ein bisschen fehlt, ist halt, dass wir auch anderen im Vertrauen einfach mal sagen, okay, wir machen das mal jetzt gemeinsam. Gucken manchmal auch ein Stück weit viel zu sehr über die Landesgrenzen und wenn man das mal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, sieht man da auch, kochen auch nur mit Wasser. Und da sind wir manchmal gar nicht so schlecht, was wir selber auch haben, uns auch was zutrauen. Und da glaube ich fest daran, dass wir in der Lage sind, das auch genauso gut zu machen, wenn wir dann zusammenstehen und uns da letztendlich auch gemeinsam auf den Weg machen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das klappt.
Matthias, das waren schöne Schlussworte. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist bei Podcast von Digitalis MV. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Schön, dass ihr beim Podcast des digitalen MVs dabei gewesen seid. Bleibt gern dran, folgt uns und freut euch auch beim nächsten Mal auf einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Herzlichst, eure Mareike.